Da soll mal einer sagen, das ist nicht spannend in dieser Stadt, da ist ja immer was los in diesem Rathaus, in diesem Haus, da sind ja Menschen drin, das ist ja ein offenes Haus und wie es einem Mann geht, der seit vielen Jahren drin sitzt, ist Andreas Bausewein und mit ihm spreche ich jetzt schon. Guten Morgen, Herr Bausewein.
Guten Morgen.
Ist das ein Haus, was manchmal Verrückte macht oder was einen manchmal verrückt macht?
Das Haus kann nichts dafür.
Nee.
Nein, das Haus kann gar nichts dafür. Möglicherweise, weil ich mit den Menschen, die temporär agieren. Nee, Spaß beiseite. Das Haus ist schön in Ordnung. Und gerade in Wahlkampfzeiten, an Wahltagen und zwei, drei Tage danach, da schlagen Emotionen manchmal hoch.
Mhm. Sie wollen mich beruhigen mit Ihrer brummelnden, ruhigen, mit Ihrer tiefen Stimme, aber das hat natürlich viele Leute aufgeregt. Also gerade zum Beispiel die CDU hat sich sehr aufgeregt. Es war ja knapp. Da ist jetzt nicht von Wahlfälschung, aber zumindest von Unregelmäßigkeiten die Rede. 25 oder 30 Stimmen haben gefehlt, dass die CDU sozusagen statt 13 Mandate hat und dann die SPD statt 15, 14. Und das muss wohl knapp gewesen sein. Und da hat es ja ein Eklat im Wahlausschuss gegeben. Es waren wohl 4 Leute und der CDU-Vertreter hat dagegen gestimmt. Die Linke hat auch, war sich nicht sicher und hat sich enthalten. Und dann ist das Wahlergebnis der Kommunalwahl eigentlich nur mit 2 Stimmen im Wahlausschuss angenommen worden. Muss man da nicht nochmal nachgucken, nachzählen und zumindest über jeden Zweifel erhaben sein und dann nochmal die Urnen tatsächlich nochmal öffnen?
Also wir leben doch hier nicht in Burkina Faso, ja, sondern in Deutschland. Natürlich hat das ist das Wahlergebnis in den einzelnen Wahllokalen ordentlich ausgezählt worden. Bei strittigen Stimmen wird wohl über jede strittige Stimme, die es gibt, ein Protokoll angefertigt. Es gibt ja Stimmen, die sind eindeutig ungültig, andere, da muss man dreimal hingucken. Da gucken mehrere drauf, wird ein Protokoll angefertigt. Dann werden die Zahlen zusammengeschrieben und dann wird eben ausgerechnet. Und es stimmt, es war zum Schluss ziemlich knapp, was ein Mandat angeht. Und das ist also nicht nur knapp, dass die CDU eins gewonnen hätte, die SPD hätte eins verloren. Aber das ist Demokratie. Also am Schluss gibt es ein Ergebnis und es ist sauber gezählt worden und da muss man es auch an so einer Stelle akzeptieren, auch wenn es einem gelegentlich mal nicht passt.
Die Unregelmäßigkeiten, die ja angemahnt worden sind, sind ja auch diese Briefwahlunterlagen, dass angeblich 500 Briefwahlsachen nicht als gültig anerkannt worden sind, weil sie in einem Umschlag gesteckt haben. Mhm. Stimmt das?
Wenn ich jetzt überfragt, wie da genau die Kriterien waren, es gab entsprechende Kriterien. Was man generell sagen muss, ist, dass die Quote der ungültigen Stimmen bei den Kommunalwahlen immer relativ hoch ist. Wir lagen jetzt bei 3,4. Ja, das letzte Mal waren es, glaube ich, 3,1%, diesmal 3,4%, was auch daran gelegen haben kann, dass wir natürlich noch mehr Wahlgänge hatten, als das sonst der Fall war. Also wir hatten nicht nur Europa und Kommunal, wir hatten noch die Ortsteilbürgermeister in den Ortsteilen mit Ortsteilverfassung und die Ortsteilräte. Also unter Umständen musste der Erfurter, die Erfurterin 4-mal abstimmen, da konnte man schon durcheinander kommen. Aber die Quote bei der Kommunalwahl von ungültigen Stimmen war immer relativ hoch, was einfach am System liegt. Dass man eben 3 Stimmen hat, die man quer über den Zettel verteilen kann. Und sobald einer mehr Kreuze macht oder was, ist die Stimme eben nicht gültig.
Am System liegt es ja auch für manche, dann ungültig zu wählen. Das wird ja oft vergessen, dass Menschen bewusst ungültig wählen. Das ist die eine Sache. Aber es soll wohl auch Unklarheiten gegeben haben, wie man mit folgendem Fall umgeht. Dass Menschen tatsächlich 4 Kreuze gemacht haben. Eins bei der Partei und dann jeweils bei 3 Einzelpersonen. Und da muss es wohl tatsächlich unterschiedliche Wertungen gegeben haben. Stimmt das?
Also jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber wenn ich mein Kenntnisstand stimmt, wenn einer ein Kreuz bei der Partei macht und bei 3 Einzelpersonen, dann zählen die 3 Einzelpersonen. Das müsste man jetzt noch hinterfragen, aber mein Kenntnisstand nach gehen dann die Einzelstimmen vor und die Stimme wäre nicht ungültig. Aber verlassen Sie mal drauf, das ist alles entsprechend gelaufen in den Wahlvorständen. Wie gesagt, wenn Stimmen eingültig ungültig waren, waren sie ungültig. Und wenn es so Zweifel gab, dann hat da jeder drauf geguckt, wurden Protokolle angefertigt und so weiter und so fort. Und dann wird ein Ergebnis zusammengetragen und es wird ausgerechnet, wie sich auf die Sitze verteilt und dann gibt es einfach ein Ergebnis.
Wenn es denn irgendeinen Zweifel gibt, wir unterhalten Sie jetzt schon mal drüber, sind sich auch nicht ganz sicher, ist es da nicht einfach klarer, transparenter, nochmal das aufzumachen und nochmal sich die Mühe zu machen und nochmal die zweifelhaften Sachen auszuzählen?
Jetzt bin ich nicht in den Wahlausschuss. Ich war auch nicht Wahlleiter, weil ich halte mich da gerade, wenn ich selbst kandidiere, tun nichts weit von fern. Ja, das ist allein, dass dann irgendwelche schrägen Diskussionen danach nicht kommen. Aber meines Wissens ist es so, dass de facto diese Bewertung der Stimmen immer direkt in den Wahllokalen stattfindet, immer direkt von den Wahlvorständen. Ich meine, das sind doch, wir haben doch fast 1600 Wahlhelfer gehabt in dieser Stadt, die alle vorher geschult wurden. Es ist doch, wir wählen doch hier nicht so wie in Hinterasien. Also es ist schon, also ohne da jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ich meine, Sie können doch davon ausgehen, wenn Wahlen in Deutschland stattfinden, dann sind die korrekt, ja, und dann wird da nicht gedreht und nicht getrickst. Sondern dann wird entsprechend ausgezählt. Wenn Stimmen ungültig sind, sind sie ungültig. Ja. Wenn es Wackelfälle gibt, dann wird entsprechend auch bewertet. Jeder hat natürlich das Recht, ja, diese Wahl jetzt anzufechten. Also wer jetzt der Meinung ist, er muss vors Gericht ziehen, der kann es doch tun. Auch das ist in Deutschland möglich. Soll Länder geben, wo das nicht der Fall ist.
Es gibt ja Aussagen, wonach jemand aus der Wahlkommission gesagt hat, gut, das muss man anerkennen, das ist wie bei einer Fußballentscheidung, wenn der Schiedsrichter sagt, gültig oder ungültig, ist das eben so, Tor oder nicht Tor. Da wird es dann schon schwierig, oder?
Also ich war jetzt bei der Wahlkommission nicht dabei, nur die letzten 3 Minuten. Also ich habe die ganze Debatte nicht verfolgt. Sie muss aber intensiv geführt worden sein, weil emotional die saßen ziemlich lange. Mir wurde gesagt, man ist wahrscheinlich zwischen 3:30 fertig am Freitag und es war dann irgendwie 5 rum. Also allein daran kann man sehen, es hat eine Weile gedauert. Es ist eben nicht wie Fußball. Beim Fußball gehört da Glück dazu. Ja? Und beim Fußball haben manchmal Tore gezählt, die keine waren. Oder keine Tore gezählt, die waren welche. Siehe DFB-Pokalfinale. Während bei einer Wahl gibt es klare Kriterien, die eingehalten werden. Natürlich ist sowas immer in dem Augenblick, wo es irgendwo knapp wird. Ne? Dann wird hinterfragt, warum war es denn knapp? Ja? Also es ist ja auch... Ja, das kann ja auch andere Gründe haben. Ne? Letztendlich wären ein paar Leute mehr zur Wahl gegangen, die dann gegebenenfalls alle CDU gewählt hätten, dann hätte es auch andersrum ausgehen können oder was weiß ich was. Das ist nun mal so. Aber ich will wirklich mal eine Lanze brechen für den Wahlleiter, für Herrn Schönheit, der das wirklich, also wahrlich nicht zum ersten Mal macht. Ja, seitdem in Erfurt frei gewählt werden kann, ist Herr Schönheit mit dabei. Und seit 6-7 Jahren ist er immer Wahlleiter. Vorher war er stellvertretender Wahlleiter. Und ich will eine Lanze brechen für die sämtlichen Wahlvorstände. Mensch, da erklären sich Leute bereit, an einem Wochenende sich da hinzusetzen und nicht nur Sonntagabend zu zählen, sondern auch noch Montag den ganzen Tag, bis alles ausgezählt ist. Und die haben das alle nicht als Jux und Tollerei gemacht, sondern die wurden vorher geschult und die haben sich an ganz klare Kriterien gehalten. Und ich warne doch davor, ja, dass man jetzt so versucht so rumzukritteln, weil einem vielleicht das Ergebnis nicht ganz passt und versucht irgendwie eine Nadel in Heuhaufen zu finden und irgendwelche Mutmaßungen in die Welt zu setzen. Wer glaubt, dass irgendwas nicht stimmt am Wahlergebnis, der möge bitte die Wahl anfechten. Dann gibt es auch Gerichte, die das entscheiden. Aber das ist ja offenkundig jedenfalls von der Seite, die rumkrittelt, bisher nicht der Fall, wie ich lesen durfte heute.
Also Kritik und Fragen sollten aber erlaubt sein. Und wer tatsächlich sich sicher ist, dass es ein Problem gab, muss dann klagen. Ja, Rose, an wen?
Die sollten erlaubt sein. Die müssen auch erlaubt sein. Ich sage nur ganz deutlich, und das stört mich, wenn mit so einem Unterton so eine Aussage kommt, da ist ja möglicherweise was gedreht worden. Und das ist, wir leben hier in einem demokratischen Rechtsstaat. Bei uns werden Wahlen nicht gefälscht, bei uns wird gewählt und bei uns wird vernünftig ausgezählt und danach gibt es ein Ergebnis. Und das Ergebnis muss eigentlich immer gefallen. Also ich als Sozialdemokrat weiß ich aus Erfahrung von fast 25 Jahren, wie schlimm es ist, wenn sie Wahlen desaströs verlieren. Das kam auf kommunaler Ebene die letzten Jahre glücklicherweise nicht vor. Ich hätte am Abend so einer Niederlage, hätte ich nie mir Gedanken darüber gemacht, ob möglicherweise jemand am Wahlergebnis was gedreht hat. Dafür ist doch die Auszählung, läuft alles transparent, auch Auszählungen laufen öffentlich. Ja? Und da sind wir doch auf dieser Welt wirklich mustergebend. Und wer wirklich meint, er muss es überprüfen lassen, das Wahlergebnis soll es tun, auch dafür gibt es entsprechende Kriterien. Aber ich warne einfach dafür, dass man sowas so durchwabern lässt, da könnte ja eventuell möglicherweise, nee, da ist nicht eventuell möglicherweise gemacht worden, sondern da haben Leute ihre Arbeit gemacht, ihren Job gemacht und wer der Meinung ist, dass man es hinterfragen muss und beklagen muss, der soll es tun, auch da wird es ein Ergebnis geben.
So viel dazu. Kommen wir mal zu den Ergebnissen. Also wie gesagt, also Sie sind doch dann eine relativ starke Fraktion, doch jetzt mit 15 Mandaten, damit können Sie gut arbeiten.
Oh ja, doch, bin zufrieden.
Kommen wir mal zu einer, wie ich finde, kuriosen Konstellation. Eine neue Fraktion hat sich gebildet zwischen Freien Wählern, FDP und Piraten. Mussten Sie da schmunzeln? Hat Sie das überrascht?
Also wenn man nur die Parteien, Vereinigungen sieht, die jetzt sich verbunden haben zu einer Fraktion oder verbinden wollen, dann wirkt das auf den ersten Blick ein bisschen kurios. Ne? Also man sagt, Piraten, die ja politisch eher doch sehr weit auch im linken Spektrum stehen und dann die Freien Wähler, die ja fast immer mit der CDU stimmen oder auch die FDP, das ist schon auf den ersten ein bisschen interessant, wird lustig werden in der Fraktion. Auf der anderen Seite muss man auch hier sagen, ich verstehe die, weil wir haben natürlich klare Kriterien und sagen, ab 3 kann man eine Fraktion bilden. Und ab 3 hat man, kriegt man Personal, einen Mitarbeiter, also
Personal und vielleicht ein Büro anderthalb
Mitarbeiter oder ein Büro und hat eine gewisse logistische Unterstützung.
Und darf, und das ist ja wichtig, in den Ausschüssen arbeiten und auch in Aufsichtsräten.
Ja, habe ich das richtig verstanden? Ausschüsse sowieso, ne? Also auch ein Stadtrat, der fraktionslos ist, da wird Mitglied eines Ausschusses. Aber wenn man eine Fraktion hat, dann fällt man in den normalen Verteilungsschlüssel rein. Also diese neue FDP, Piraten, Freie Wähler-Fraktion wird also jetzt in jedem Ausschuss vertreten sein. Das heißt also, dass der ein oder andere Stadtrat auch 2 Ausschüsse haben wird, aufgrund, weil die Fraktion so klein ist. Und
4 Leute sind das dann,
ne? 4, ne?
2 von Freien Wählern, einer von Piraten und einer von der FDP.
Und sonst, also wenn die jetzt alle Einzelkämpfer gewesen wären, hätte jedes Stadtratsmitglied, die 4, wären ein Ausschuss drin gewesen. Wahrscheinlich auch den sie sich gewünscht hätten. Aber eben nur in den einen. Und dann geht es auch um die Frage, wenn die städtischen Gremien, die Aufsichtsräte besetzt werden müssen von Stadtwerken und so weiter und so fort, werden bei der Vergabe der Aufsichtsräte auch nur Fraktionen gezählt. Das müssen dann nicht zwangsläufig Fraktionäre sein, aber bei der Vergabe der Aufsichtsräte werden Fraktionen gezählt. So gesehen verstehe ich das unter logistischen Gesichtspunkten, dass man das gemacht hat. Aber unter politischen Gesichtspunkten wird es spannend.
Also man könnte jetzt böse sagen, ich habe Piraten gewählt und kriege die FDP. Andererseits, wie ich gelesen habe, gilt auch kein Fraktionszwang. Und das ist eine Zusammenarbeit aus strategischen Gründen. Oder wie würden Sie das interpretieren?
Ja, so sehe ich es auch. In Bayern soll es wohl auch fast die Regel sein, dass sowas relativ häufig vorkommt, dass sich so Einzelkämpfer verbinden, um Fraktionsstatus zu erlangen. Ich will auch mal deutlich sagen, mit diesem Fraktionszwang, eine schöne Aussage, es gilt kein Fraktionszwang. Also so richtig gilt er in keiner Stadtratsfraktion. Ne? Man bemüht sich immer geschlossen abzustimmen.
Sie wissen, wovon Sie reden, ne?
Ja, man bemüht sich geschlossen abzustimmen, aber mir ist kein Fall bekannt, wo einer zum Schluss körperliche Gewalt angedroht wurde, weil er nicht wollte. Also natürlich, wenn jemand sagt, ich kann an der Stelle nicht oder ich will nicht, weil ich was weiß ich was, die Welt anders sehe, dann stimmen die Leute auch anders
ab. Apropos Fraktionszwang, also bei der Entscheidung der Defensionskaserne, da war das ja deutlich abzulesen, dass durch Ihre Fraktion, also die SPD, ein Riss ging und da wurde unterschiedlich gestimmt. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, was Defensionskaserne betrifft? Gibt es jetzt konkretere Sachen, was das Konzept von Parität und TLM angeht? Wie ist da der Zeitplan? Wie geht es weiter?
Ja, da müssen wir erstmal nachgucken. Wir sind den Zeitplan nicht genau auf dem Schirm, aber das muss man erstmal liefern, ne? Auch was die Mittel angeht, Eigenmittel angeht. Das muss geklärt werden. Ich mache mich mal kundig fürs nächste Mal, wie da genau die Zeitschiene ist. Ist ja auch eine relativ frische Entscheidung. Ja, aber das ist auch ein schönes Beispiel, ne? mit dem Fraktionszwang Defensionskaserne. Wissen Sie, das ist... Also aus sozialdemokratischer Sicht, demokratischer ging es ja nun wirklich nicht. Ne? Also jeder hat das machen können, was er für richtig hielt. Und dann ging eben die Meinung genau durch die Hälfte der Fraktion durch.
Jetzt reden Sie es aber schön, ne? Die Verwaltung wieder, hat ja anders.
War auch wieder nicht richtig. Ne?
Ja. Richtig und falsch geht es ja. Lassen wir das. Das wird uns das nächste Mal mit beschäftigen, was konkret auf dem Petersberg passiert. Wir hören jetzt was von Todd Terje und dann reden wir weiter mit Andreas Bausewein. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die loswerden auf radiofrei.de oder eine Mail an redaktion@radio-frei.de. Zu Gast im Studio Andreas Bausewein, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, und er wirkt also gut gelaunt, ich weiß gar nicht warum, also er hat ja noch jetzt ein paar Jahre vor sich, also im Amt natürlich, und seine Fraktion ist stark, da kann er guter Dinge sein, andererseits ein Berg an Aufgaben, auch natürlich an Kritik und Vorwürfen, und ich hatte eine Sache noch vergessen, eine Kleinigkeit bei diesen sogenannten Unregelmäßigkeiten bei der Wahl, da ist mir und anderen aufgefallen, dass bei der Auszählung auf der Homepage der Stadt dann Wahlbezirke ausgezählt waren, glaube ich 172, dann ist es wieder zurückgesprungen und dann waren es plötzlich weniger, die ausgezählt waren. Das ist einigen aufgefallen. Was war denn da los?
Da gab es einen Eingabefehler. Es ist auch einigen aufgefallen, dass wir zwischenzeitlich in Marbach war's da, oder Hochheim eine Wahlbeteiligung hatten von 102%. Das kann auch schlechterdings nicht sein. Der Hintergrund ist folgender, dass die Wahlvorstände, wenn sie fertig sind mit Zählen, die Zahlen, die Daten telefonisch durchgeben, ne, und dann werden die Zahlen ins Netz eingegeben, dass die Leute verfolgen können, wie man ungefähr liegt. Unabhängig davon werden natürlich Protokolle eingefertigt und so weiter und so fort. Die Daten werden dann von den Protokollen eingegeben ans Landesamt für Statistik gemeldet und wir ziehen sie wieder aus den Daten des Landesamts für Statistik zurück. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gab offenkundig einen Zahlendreher bei der telefonischen Schnellmeldung. Und deswegen kam das zustande. Deswegen hat auch kurzzeitig diese Mandatsverschiebung gegeben zwischen SPD und CDU. Das kann passieren, wenn es einen Zahlendreher gibt und wenn es unglaublich eng ist.
Ja, also ein Übermittlungsfehler telefonisch.
Offenkundig, ja. Also deswegen ist ja auch so ein Wahlergebnis erstmal vorläufig und dann ist irgendwann endgültig. Ja. Also das ist nun mal so. Im Grunde ist das ein Service, um bei Zeiten oder möglichst aktuell zu zeigen, wie die Auszählung läuft. Aber die verbindlichen Zahlen werden erst eingetragen, wenn gewissermaßen die Protokolle dieser Wahlvorstände im Rathaus liegen. Während man erspart, wie gesagt, erheblich Zeit, wenn die Wahlvorstände gleich das telefonisch durchgeben und da gab es offenkundig eine Abweichung. Und wenn der Abstand groß genug ist zwischen den Parteien, fällt sowas gar nicht auf, ja. Dann kann nochmal ein Zahlendreher, wird danach korrigiert und keiner nimmt das wahr. Da es aber so eng war, ist es aufgefallen.
So, jetzt soweit zur Wahl, aber trotzdem nochmal ein letztes Thema zu dem Thema Konstituierung neuer Stadtrat. Da wird ja die Arbeit in den Ausschüssen vor allen Dingen gemacht und die Ausschüsse sollen erst nach der Sommerpause sich konstituieren und tagen. Wieso dauert das so lange? Es gibt doch jede Menge Sachen zu tun. Der Hauptausschuss ist dann zuständig. Wieso erst nach der Sommerpause?
Hauptausschüsse, also das machen wir immer so. Das war vor 5 Jahren so, meines Wissens vor 10 Jahren, gut, da war ich noch nicht da, da war es genauso. Liegt daran, dass sie erstmal Fraktionen auch finden müssen. Wir beschließen nächste Woche eine vorläufige Geschäftsordnung und dass wir handlungsfähig bleiben. Dafür beschließen wir die Gründung des Hauptausschusses, das ist klar, und zwei Unterhauptausschüsse, denke ich mal, einen für Baufragen, für Vergaben im Baubereich und einen für Finanzen. Dass wir also auch über den Sommer weg, ach so, und sogar noch Hauptausschuss-Werkausschuss, also dass wir für die Eigenbetriebe immer handlungsfähig sind. Aber völlig normales Ritual, dass die endgültige Ausschussgründung erst nach dem Sommer vollzogen wird, was sich bis dahin Fraktionen gefunden haben. Wenn man sich bis dahin auch in den Fraktionen verständigen kann, wer besetzt welches Themenfeld. Man darf nicht verkennen, fast die Hälfte der Stadträte ist neu. Ja, die werden sich auch in ihre Themen reinarbeiten müssen.
Knapp die Hälfte, ja.
22, glaube ich, von 50. Die werden sich auch in ihre Themen reinarbeiten müssen. Deswegen macht man das. Und ich habe nächste Woche Ältestenratssitzung. Da treffen sich nicht die Ältesten, sondern meine Wenigkeit mit den Fraktionsvorsitzenden. Und dann stimmen wir auch ein paar Fragen ab. Zum Beispiel legen wir gegebenenfalls Ausschüsse zusammen. Also wir haben ja
Ausschüsse zusammengelegt werden.
Zum Beispiel will einen nennen, was mir sehr entgegenkommen wird, aber was zum Schluss die Entscheidung ist des Stadtrates, die Frage Ausschuss Bau und Verkehr und Stadtentwicklung Umwelt. Es gab ja mit der beigeordneten Neuwahl 2012 sind die Dezernate gewissermaßen ein großes Baudezernat zusammengelegt worden. Also alle diese Aufgaben mit Ausnahme der Umwelt sind jetzt in ein Dezernat.
Also Bau und Stadtentwicklung gehört eigentlich zusammen.
Also gehören fachlich zusammen und deswegen würde es eigentlich Sinn machen, auch zu sagen, Mensch, den Ausschuss legen wir auch zusammen. Zumal, wenn Sie die Einleitung sich anschauen, es sind meistens immer die identischen Vorlagen. Aber das müssen jetzt die Stadträte entscheiden. Ja. Wollen sie das oder wollen sie es nicht?
Also ein Votum ihrerseits, dass Bau und Stadtentwicklung
zum Beispiel, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Zahl der Ausschüsse um 2 bis 3 reduzieren. Das würde auch verwaltungsseitig Zeit sparen und Aufgaben ein bisschen, können wir so günstiger abarbeiten, aber letztendlich ist das eine Entscheidung des Stadtrates. Also wenn der Stadtrat meint, er muss 3 weitere Ausschüsse gründen, kann er das auch machen.
Wenn jetzt eine aktuelle Frage kommt, VNG-Aktien zum Beispiel, wie sich da Erfurt verhält, wer entscheidet das dann? In welchem Ausschuss? Oder gibt es da eine Stadtratssitzung? Oder?
Nein, deswegen beschließt man nächste Woche auch eine vorläufige Geschäftsordnung. Die de facto die jetzige Geschäftsordnung ist mit, also des alten Stadtrats, das jetzige muss man ein bisschen einschränkend sagen. Wir haben ja eine ganz merkwürdige Situation, dass der alte Stadtrat seit Sonntagmorgen 0 Uhr nicht mehr im Amt ist, wir de facto noch keinen neuen Stadtrat haben. Also es ist ganz was Interessantes.
Kein Parlament?
Ich bin alleine da zurzeit.
Ach, verstehe. Deswegen sind Sie so gut gelaunt.
Nein, aber gestern war es so, dass das ein Großteil der Stadträte die Mandate schon angenommen hat. Und dann werden sie nächste Woche verpflichtet. Am 11. muss man auch sagen, das ist ja auch so ein Ritual, ja, mit Handschlag. Sollte es einen Stadtrat geben, der den Handschlag verweigert, verlieren die das Mandat. Auch noch spannend.
Wie wem? Ihnen ging?
Ja, wenn mir keiner die Hand. Also ich kann sagen, ich gebe jemandem nicht die Hand. Aber wenn die Stadträte mir die Hand nicht geben wollen bei der Verpflichtung, dann verlieren sie das Mandat. Alles gesetzlich geregelt in diesem Land.
Ach, ein Handschlag entscheidet.
Ist quasi wie eine Vereidigung. Also Minister oder sowas oder OBs werden vereidigt mit rechter Hand nach oben und so weiter und so fort. Und die Stadt Stadträte werden also, per Handschlag verpflichtet. Also de facto ist es eine Vereinigung auf die Gesetze und so weiter und so fort.
Und wenn Sie zum Beispiel dem NPD-Abgeordneten nicht die Hand geben, dann hat es aber keine Konsequenzen.
Für ihn nicht. Also ich darf das verweigern, die Stadträte dürfen es nicht verweigern.
Mhm.
Interessant. Nee, aber auf den Punkt zu kommen, also wir haben jetzt die alte Geschäftsordnung, die setzen wir in Kraft und gründen dort über den Sommer diese Hauptausschüsse und damit sind wir immer handlungsfähig. Also wir können Vergaben können entsprechend erfolgen, das ist ja das Wesentliche, ja, oder was weiß ich, was Käufe, Verkäufe und immer in diesen entsprechenden Handlungsrahmen, die ein Ausschuss hat. Und es ist ja auch so, dass das auch ein Ausschuss nicht ein Handlungsrahmen bis unendlich hat, also ab einer bestimmten Größenordnung ist Stadtrat sowieso dran und sollte irgendein ein Fall auftreten, dass man dringend einen Stadtrat braucht, dann müssen wir einen Sonderstadtrat machen. Aber das wäre unabhängig von der Neuwahl sowieso so.
Mhm. Kommen wir mal oder bleiben wir bei den Stadträten. Einige von den alten Stadträten bemängeln und sagen gebetsmühlenartig, wann legt Andreas Bausewein endlich das Personalentwicklungskonzept vor? Die wollen das Ding sehen. Abgesehen davon.
Sagt Andreas Bausewein das, was er immer sagt. Es gibt diese Arbeitsgruppe, die arbeitet. Müssen wir sehen, nächste Woche wahrscheinlich gehen Briefe raus, wo jede Fraktion aufgefordert ist, einen Vertreter oder eine Vertreterin mit in diese Arbeitsgruppe zu entsenden. Und ich sage, transparenter geht es dann wirklich nicht mehr. Dann diskutieren wir alle möglichen Fragen in den nächsten Monaten.
Wie nur transparent, kann da die Presse mitdiskutieren oder die Öffentlichkeit? Wie wird das?
Naja, also ich sag mal so, es wird ja eher abstrakt dort diskutiert, nicht an Namen festgemacht.
Okay.
Aber die Stellen, ist immer so getan, auch von Seiten der Stadträte, wir kennen keine Stellenpläne, das ist ja Quatsch. Ja, wenn der Haushalt beschlossen wird, wird immer der Stellenplan beschlossen. Da steht nie ein Name hinter der Stelle. Das ist ja aus Gründen Datenschutz, darf das nicht sein.
Aber
jeder weiß, in welchen Amt, wie viele Stellen, mit welcher Besoldungsgruppe vorhanden sind und so weiter und so fort. Die neuen Fraktionen werden dort eingebunden und dann wird es Ende des Jahres eine Variante geben, die auf den Tisch gelegt wird und die abgestimmt wird. Und das muss aber auch in Kontext gesehen werden mit der Diskussion neues Leitbild der Stadt Erfurt. Weil natürlich ist doch völlig klar, wenn ich will, dass ich im Personalbereich an bestimmten Stellen spare, dann wird das nur funktionieren, wenn ich sage, ich spare mir auch diese Aufgabe. Also wir reden nur über den freiwilligen Bereich zum Schluss.
Mhm.
Und wer sagt, ich spare 20% Personal, der muss de facto sagen, welche Aufgabe er in welchem Umfang demnächst auch nicht mehr bearbeiten will. Weil sie können nicht mit weniger Personal mehr machen. Es
könnte auch um Effektivierung gehen mit den gleichen Aufgaben. Aber was meinen Sie mit neues Leitbild? Erklären Sie uns das bitte, was das neue Leitbild für Erfurt sein soll.
Im Kern eine Schwerpunktsetzung. Ich meine, Erfurts Stärke ist ja unsere Breite, dass wir auch in allen möglichen Bereichen.
Unsere Stärke ist unsere Breite.
Wenn ich mal im touristischen Bereich sehe, es gibt Städte, die haben einen Dom und bezeichnen sie als Domstadt und das ist auch fast das Einzige, was sie haben. Ne? Also das ist bei uns natürlich ein bisschen anders. Wir haben einen schönen Dom, wir haben eine schöne Innenstadt, wir haben die Krämerbrücke, wir haben die Gartenbaugeschichte, wir hatten mal die älteste Universität. Was für alles Sinnen haben. Wir haben das ganze jüdische Erbe. Also und darum geht es. Wir haben das kulturelle Leitbild, ist ja da, das soll integriert werden. Aber wir müssen Klartext mal sagen von Seiten des Stadtrates, wo will diese Stadt hin und wo will sie Schwerpunkte setzen? Und letztendlich geht es um die Frage der Finanzierung.
Bin ich auch mal gespannt. Ja, das
ich
ist
auch.
Ja. Ja, na gut, was haben Sie jetzt persönlich haben ja auch Vorstellungen von Ihrer Stadt, die Sie auch als Ihre Stadt sehen. Also die Breite soll es sein, keine Fokussierung, aber trotzdem sagen Sie ja, wir müssen ja mal fragen, wo wir hinwollen, was sozusagen Schwerpunkte sind.
Mir geht
sind.
Die Diskussion ja eher, ich mache ja keinen Hehl daraus seit vielen Jahren, dass mir diese pauschale Diskussion ein bisschen auf den Senkel geht. Wenn im Wahlkämpfen, und nur da ist es soweit, in Wahlkämpfen oder kurz vor der Haushaltsaufstellung, sich irgendwer im Stadtrat hinstellt und sagt, ich habe eine Finanzierungsquelle für alle Probleme, die wir haben, 20% weniger Personal. Dann sag doch mal, wo? Und da wird man bei Zeiten feststellen, wir finden da kaum Möglichkeiten. Ja, wir haben über 3000 Beschäftigte. Da sagt der normale Bürger, Mensch, 3000 Beschäftigte, unglaublich viel. Jetzt können wir durchdeklinieren, wie viele davon sind Horterzieherinnen, wie viele davon sind Kindergärtnerinnen, wie viele arbeiten in der Grünpflege, wie viele arbeiten beim Theater, wie viele bei den Museen und so weiter und so fort. Und da kommt man relativ schnell dahin, dass alle von diesen über 3000 Leuten eine Aufgabe haben. So, und es ist so, dass wir auch im pflichtigen Bereich, das ist die Masse von dem, was wir machen. Die
Pflichtaufgaben der Kommune.
Pflichtigen Bereich, die Pflichtaufgaben der Kommune, dass wir an der Grenze dessen segeln, was rechtlich vertretbar ist. Also wir haben da keine Personalüberhänge. in Größenordnung und freiwilliger Bereich ist sowieso freiwillig. Und man macht es sich immer sehr einfach, wenn man den Leuten alles Mögliche verspricht und tut so, als wenn man so aus dem bestehenden Haushalt dann mal problemlos zweistellige Millionensummen rausziehen kann und keiner merkt.
Zurück zum Leitbild. Also was wäre denn Ihr persönliches Votum für eine Richtung, wo die Stadt hingeht? Was wären Schwerpunkte aus Ihrer Sicht? Also nur die Breite kann es ja nicht sein, oder?
Nee, nicht nur die Breite, Gottes Willen. Aber ich denke mal, die Breite an sich sollte schon weiterhin ein Anliegen sein von uns. Weil die Tatsache, dass Erfurt wächst, dass Leute herziehen, liegt ja auch darin begründet, dass wir Dinge zu bieten haben, die andere Städte schon lange nicht mehr haben. Und ich glaube, es muss auch mal um das Verständnis dafür gehen, dass bestimmte Dinge, die schwer kostendeckend zu betreiben sind, dass wir uns die trotzdem leisten müssen, weil sie die Attraktivität dieser Stadt hochhalten.
Das wären?
Dann gehen wir quer durch, also der ganze kulturelle Bereich. Ja. Sie können ein Theater oder ein Museum nie kostendeckend betreiben. Sie können auch ein Bad, ein Freibad nie kostendeckend betreiben. Die sind jetzt bei den Stadtwerken. Aber wenn die Stadtwerke das nicht betreiben würden, könnten sie mehr ausschütten an die Stadt. Sie können eine EGA nie kostendeckend betreiben. Sie könnten ÖPNV nicht kostendeckend betreiben. Alles Bereiche, wo wir zuschießen müssen, beziehungsweise Stadtwerke zuschießen. Aber wenn sie nicht zuschießen würden, könnten sie mehr ausschütten an uns. Aber es sorgt eben alles auch dafür, dass diese Stadt so ist, wie sie ist, so attraktiv ist, wie sie ist. Mhm. Und ansonsten muss man sagen, wir sollten uns auch an denen orientieren, ein bisschen, was wir haben. Es gibt ja auch durchaus dieses Stadtentwicklungskonzept, ISEC 2020, wo gerade im Bereich Stadtentwicklung ja vieles drin steht. Auch die ganze Frage Entwicklung wieder Blumenstadt und so weiter und so fort, Bundesgartenschau. Das spielt doch mit rein und das sollten die Schwerpunkte der nächsten Jahre sein. Auch unter dem Aspekt, dass man natürlich touristisch noch breiter aufgestellt sind und möglichst noch mehr Menschen in die Stadt hineinholen.
Die positive und erfreuliche Entwicklung, dass immer mehr Leute herziehen, dass auch Kinder geboren werden, führt natürlich auch zu einem neuen Problem, nämlich einem Bedarf an Kindertagesstätten, nicht nur einem Sanierungsstau. Wie es da eigentlich weitergeht und wie die zentrale Vergabe, die ja irgendwie versprochen ist, klappen könnte, werde ich besprechen mit Andreas Bausewein nach einer kurzen Musik von Kreisky. Da leiert das Band, aber ich hoffe, unsere Themen sind nicht ausgeleiert, obwohl es ein paar Dinge gibt, über die wir immer wieder sprechen müssen und werden, nicht nur weil Stadträte intervenieren, sondern auch weil Eltern sich beklagen und sagen, ich renne mit meinem Neugeborenen, mit meinem Säugling oder schon, wenn die Frau schwanger ist und sucht eine Kita, einen Kindergartenplatz, man muss also möglichst schon Jahre vorher suchen. Eine schöne Entwicklung, dass immer mehr Kinder in Erfurt sind, aber Herr Bausewein, das Problem ist, es ist doch eigentlich 2 bis 3 neue Kitas. Es bräuchte einen Neubau und es bräuchte endlich diese zentrale Vergabe. Was ist daran so schwer, übers Jugendamt eine zentrale Vergabe, zumindest erstmal als Unterstützungsinstrument, dass man weiß, so viele Plätze sind frei, dort ist was frei und ich darf mich nur an einer meinetwegen anmelden oder vielleicht an zweien und mich nicht überall anmelden, das verzerrt das Bild. Wieso klappt das nicht? Das könnte doch einfach sein, also, oder?
Nee, es ist oftmals im Leben nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht, aber wir werden die zentrale Vergabe nach Lage der Dinge nächstes Jahr haben, ab 15. Aber das Problem ein bisschen ist, wir haben ja 106 Einrichtungen in der Stadt und die wenigsten davon sind kommunal. Die Masse der Einrichtungen sind in freier Trägerschaft und nicht jeder freie Träger will mitmachen. Also wir sind jetzt so
mitmachen weit, heißt melden, wie der Anmeldestand ist.
Es gibt die Tendenz, insbesondere bei einigen kleineren freien Trägern, dass sie gerne die Kinder sich aussuchen, die sich in die Einrichtung gehen sollen. Das ist in Teilen ein Problem. Nicht, Gottes Willen, nicht bei allen freien Trägern und auch nicht bei den größeren, muss man deutlich sagen. Wir werden nächstes Jahr mit der zentralen Vergabe starten und wir werden die Masse der Einrichtungen drin haben, aber wahrscheinlich nicht alle. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine zentrale Vergabe haben, wo alle Einrichtungen drin sind, egal wo. Auch das, muss man sagen, wird nicht immer dazu führen, dass man unbedingt jetzt den Kindergartenplatz 100 Meter weiter bekommt. Das Ziel muss sein, natürlich wohnortnah, keine Frage, wenn das gewollt ist. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen Entwicklung im Stadtgebiet gehabt. Es gibt Wohngebiete, die hatten vor 20 Jahren viele Kinder, die haben heute ziemlich wenige und umgekehrt. Und so gesehen wird es nicht immer klappen, dass es die allernächste Einrichtung ist. Aber ich denke, dass die zentrale Vergabe, die wird nächstes Jahr stehen. Jedenfalls zum Großteil, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mit jedem freien Träger.
Wie ist es mit der Verweigerungshaltung von den kleinen Trägern, von der Sie sprechen? Die kriegen ja auch Geld von der Stadt, diese alles sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung. Kann man da nicht sagen, also ihr kriegt Geld von der Stadt, also dann bitte meldet eure Plätze.
Diskutieren gerade die Juristen drüber. Das ist ziemlich schwierig. Es gibt offensichtlich relativ wenig Ansatzpunkte an der Stelle, aber das muss man jetzt mal sehen. Da bin ich jetzt selbst nicht der Experte für. Aber de facto ist es so, natürlich zahlen wir auch die Plätze, die durch freie Träger angeboten werden. Man darf nicht verkennen, die Stadt Erfurt gibt dieses Jahr 34 Millionen Euro für die Kindertagesbetreuung aus. Das ist mal eine ordentliche Hausnummer. Und ja, es sind ja auch viele Einrichtungen. Wir bauen die nächsten Jahre.
Weil zwei bis drei Kitas bräuchte es eigentlich als Neubau.
Das, ja, naja, gut, das ist ja.
Je nachdem, wie man es rechnet, ne?
Je nachdem, wie man es rechnet. Ja, und es gibt ja auch die Debatte, dass nicht jede Kita auf alle Ewigkeiten im Netz bleiben wird, aus verschiedenen baulichen Gründen. Aber wir haben ganz guten Einblick, wie viele Kindertagesstättenplätze wir die nächsten 5 Jahre brauchen. Und wir gehen auch nach der Bevölkerungsentwicklung davon aus, dass wir danach in kein tiefes Loch hineinfallen, ja, sondern dass wir auf diesem Niveau uns weiter bewegen werden. Und wir bauen ja fleißig. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, schon 4 neue Kitas eingeweiht, beziehungsweise sanierte Kitas eingeweiht. Das wird ja fleißig so weitergehen. Und das große Ziel besteht darin, bis 2018 durch zu sein. Wir haben allerdings im Kita-Bereich ein kleines Problem. Im Gegensatz zu Schulen. Es ist ein riesen logistisches Problem. Sie können eine Kita de facto nicht im laufenden Betrieb sanieren. Das geht bei Schulen eher. Bei Kitas ist es nahezu unmöglich. Das heißt, wir müssen immer dann eine Kita mal komplett leer ziehen, in eine unsanierte, am Standort X komplett die Kinder da reintun, die alte Kita sanieren oder neu bauen und dann wieder zurückziehen. Also das wird ja seit Jahren so gemacht. Aber das macht es eben auch schwierig, sodass nicht nur das Geld eine entscheidende Rolle spielt, was bereitgestellt werden muss für die Kitasanierung, sondern es muss logistisch auch alles abhandelbar sein danach. Und aber der Stadtrat hat letzten Monat deutlich entschieden, bis 18 wollen wir durch sein. Das scheinen wir auch zu schaffen. Und dann sage ich mal, wenn wir es geschafft haben, dann können wir uns wirklich auch alle in dieser Stadt auf die Schulter klopfen, weil dann haben wir nämlich binnen 12 Jahren 100 Millionen Euro in Kitas investiert und hätten alle durchsaniert oder neu gebaut. Und Das ist schon ein Kraftakt.
Kommen wir zu einem weiteren Kraftakt, das sind die Radwege. Das ist ja jetzt eine große Diskussion zum Thema Begegnungszone, wo es ja auch irgendwie hakt und wo es Streit gibt. Zum Thema Parkhäuser brauchen wir. Parkhäuser haben wir beim letzten Mal ja intensiv diskutiert. Aber kommen wir mal zum Thema Radfahrer. Die treuen Hörerinnen und Hörer, die sich auch beteiligen, sind vom ADFC, Familie Stomper-Odau, fragt zum vermehrten Male. Nach dem Neubau des Erfurter Hauptbahnhofs wurde Radfahren verboten, durch die Unterführung zu fahren. Dieser Planungsfehler hat zu endlosen Diskussionen geführt und Erfurt erneut als fahrradunfreundlich diskreditiert. Jetzt diskutieren wir über das Umfeld des Bahnhofs, die ICE City. Wer gibt uns die Garantie, dass hier nicht wieder Radfahrer als unbedeutende Randgruppe behandelt werden?
Also ich glaube, wir müssen ein bisschen trennen voneinander. Ja? Also gerade was den Tunnel unter dem Bahnhof angeht, das stimmt. Die Planung ist ja über 10 Jahre alt. Man hat damals offensichtlich mit anderen Zahlen gerechnet und hat vielleicht auch ein bisschen optimistisch geplant. Es hat sich eben nach der Einweihung dieser neuen Haltestelle gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Aber da sage ich auch mal ganz deutlich, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, ja, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme, und zwar auf allen Seiten.
Ja, die Radfahrer könnten ja Rücksicht nehmen, aber sie dürfen ja nicht
durch die Bahnhof. Nee, auf allen Seiten. Und gab ja die Idee, dass man den Radverkehr auf den Gleisen lang führt. Da hat die EFAG heftigst widersprochen. Da hat die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand mit einem Reifen in die Schienen reinkommt und stürzt und die Straßenbahn kann nicht bremsen, ist relativ groß. Und deswegen hat man sich dann dazu entschieden, diesen Tunnel für den Radverkehr zu sperren und dass man da quasi das Rad durchschieben muss. Hat nichts zu tun mit irgendwelchen fahrradunfreundlichen Aktionen. Es ist einfach ein Unfallschwerpunkt an der Stelle, wenn man nicht aufpasst. Und solange wie nichts passiert, gibt es immer viele gute Ideen. In dem Augenblick, wo der erste Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammenstößt, dann will es oder keiner gewesen sein. Also letztendlich liegt das auch ein bisschen an den Planungen, die über 10 Jahre alt sind. Der zweite Punkt, Anbindung ICE, sieht vieles mehr. Natürlich sind wir dabei, auch die nächsten Jahre weitere Radwege zu bauen. Wir haben mittlerweile 170 Kilometer. Das waren zur Wende mal 5 Kilometer. Das ist immer noch zu wenig. Also gerade wer manchen Erfurter Ortsteil mit dem Fahrrad erreichen will, der hat noch ein bisschen zu kämpfen, weil es eben nicht bei weitem nicht überall die Radwege gibt. Wir sind dabei. Alles braucht seine Zeit. Eine der nächsten großen Aufgaben wird auch sein, Nordhäuser Straßen neu zu ordnen, auch da Radwege hinzubauen. Aus meiner Sicht unbedingt notwendig, dass die Universität angebunden werden muss ans Radwegenetz. Alle Dinge laufen, aber wie gesagt, sie brauchen ihre Zeit. Und gerade was ICE-City angeht, natürlich, wenn wir heute Gebiete neu planen, dann spielt doch Radverkehr auf dem Vornherein schon eine entscheidende Rolle mit. Das war natürlich vor 50 Jahren nicht so. Deswegen muss man mal gucken, was ist zu welchem Zeitpunkt geplant worden und was ist zu welchem Zeitpunkt umgesetzt worden.
Weil wir gerade bei ICE City sind, ist ja nun der Ostteil, Quatsch, der Westteil der Kriegergruppe, ist das nun jetzt in der Diskussion, geht es da weiter oder ist da eher Verhandlungsstillstand?
Über einige Punkte sollte man jetzt nicht in der Öffentlichkeit so laut reden, aber es gibt Gespräche in alle Richtungen.
Ah, in alle Richtungen. Gut. Er lächelt immer noch und dann werden wir das vielleicht beim nächsten Mal, gibt es dann Verkündungen. Also es bewegt sich was.
Sie können sich vorstellen, dass
Stillstand,
ich positive Nachrichten besonders gerne verkünde. Also keine Angst, dass ich es nicht sage, wenn ich was Positives weiß.
Okay, das heißt, der Stillstand der letzten Jahre und auch die verhärteten Fronten mit der Kriegergruppe, das löst sich langsam auf.
Es wird sich also zeigen. Ich meine, wir haben einen klaren Beschluss gefasst im Stadtrat, auch was den Vorrang angeht der östlichen ICE-City. Und jetzt sage ich mal eins ganz deutlich. Ja, wir reden da über Flächen insgesamt, je nachdem, wie weit man es fasst, von stellenweise über 40 Hektar. Ja, die ganze Eger hat 36 Hektar. Ich kann natürlich auch bei bestem Willen nicht alle Flächen gleichzeitig entwickeln. Ja, und man wird irgendwo anfangen müssen, irgendwo aufhören müssen. Es gibt klare Beschlüsse, wir fangen im Osten an, unabhängig davon werden Gespräche geführt und dann schauen wir doch mal, wie es läuft. In Mannheim hat die Entwicklung der ICE-City 28 Jahre gedauert. Hm. Das werden wir deutlich unterschreiten.
Aha, na dann werde ich das weiter verfolgen, hoffe ich zumindest. Dann kommen wir
mal würde auch gerne die Fertigstellung noch im Amt erleben.
Aha.
Das ist bei 28 Jahren ein bisschen schwierig.
Mhm. Bleiben wir mal bei der BUGA oder bei der EGA. Da ist immer die Frage, was zollen sie uns jetzt ein? Ne? Also das ist ja so, wird der Nordpark eingezäunt? Das sind die großen Fragen, wenn es um die BUGA 2021 geht, die große Frage.
Ja, aber da ist immer ganz am Ende, ja, natürlich. Ne? Aber da ist auch natürlich im Zuge des Kommunalwahlkampfes viel Unsinn erzählt worden. Ne? Also da wird Unsinn in die Welt gesetzt, um seinen eigenen Namen ein bisschen bekannter zu machen. Es gibt keinerlei Planung zum Einzäunen des Nordparks. Punkt. Auch weil wir noch gar nicht so weit sind. Ne? Weil es ist jetzt, gibt, wird das Juryverfahren, das ist losgetreten worden, nördliche Geraaue, da sind wir jetzt in den Planungsgeschichten drin und es wird irgendwann Ende des Jahres, nächsten Jahres mal darum gehen, welche Bereiche macht man zum Schluss gebührenpflichtig oder wo nimmt man Eintrittsgelder? Aber es gibt keinerlei Planung zum Einzäunen des Nordparkes. Vom Gefühl her würde ich sagen, der wird auch nicht eingezäunt, weil es da wenig Sinn macht. Wir haben die EGA eingezäunt, das muss ja auch sein, logisch. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, weil das wohl nicht anders funktionieren wird, dass wir ein halbes Jahr lang den Petersberg, das Plateau einzäunen und auch da entsprechend Eintrittsgelder nehmen müssen. Nordpark halte ich allein logistisch. Was kosten 100 Meter Zaun? Ja? Also muss man mal vor Augen führen. Wir wollen doch nicht Millionen Euro für Zäune ausgeben, die wir danach wieder abbauen müssen hinterher. Also ich halte das für sehr unwahrscheinlich, aber definitiv gibt es keine Planungen, die vorsehen, den Nordpark einzusäunen. Und dort, zum Beispiel Petersberg, wo es wahrscheinlich sein muss, gibt es ja auch Menschen, die da oben arbeiten oder leben. Ne? Und logischerweise dürfen die in ihre Wohnung gehen, ja, und dort weiterhin wohnen und in den Arbeitsplatz gehen, ohne dass sie jeden Tag eine Eintrittskarte kaufen müssen. Ich meine, solche Motelle gab es doch überall, wo eine Buga war. Und die Lösung werden wir finden. Aber zum Schluss muss das Ziel natürlich auch sein, dass wir für unsere 2 Millionen Besucher kommen. Aber die schaffen wir, bin ich fest von überzeugt, auch schon allein mit den Kernbereichen, insbesondere auf der EGA.
Und diesen optimistischen und gut gelaunten Andreas Bausewein entlasse ich jetzt. Dreiviertel Stunde Zeit war ausgemacht. Wir hören uns demnächst wieder. Dann werden wir die offenen Fragen noch versuchen zu klären und ein paar werde ich sicher noch einsammeln. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer neuen starken Fraktion. Behalten Sie sich Ihre gute Laune und danke fürs Gespräch. Das war Andreas Bausewein
in
der Fragestunde. Tschüss.